Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich weiß nicht, wer unter uns schon einmal etwas von Matthew Henry gehört hat. Er wurde 1662 geboren und starb 1714 in England. Henry leitete eine Gemeinde als presbyterianischer Pastor. Es gab dort sonntags immer zwei Gottesdienste, die jeweils etwa 3 Stunden dauerten, mit allen drum und dran. Matthew Henry ist heute unter anderem und vor allem dadurch bekannt, dass er Bibelkommentare herausgegeben hat. Zum Ende seines Lebens, er wurde nur 52 Jahre alt, hielt er eine Predigtreihe zum Thema Freude. Ich habe mal ein Buch darüber geschenkt bekommen, welches ich sehr empfehlen kann. Das heißt Leben voller Freude. Darin sind seine Ausarbeitungen zu diesem Thema enthalten. Ausgehend von seiner These habe ich mich daran gemacht, mich mit seinen Aussagen näher zu beschäftigen und seine Ausarbeitung zu überarbeiten. So bin ich zu meiner Predigt heute am Abend gekommen. Matthew Henry behauptet, dass die Wege der Weisheit Wege der Freude sind. Er beruft sich dabei auf Sprüche 3, Vers 17, wo es von der Weisheit in der englisch autorisierten Version von 1769 heißt: Ihre Wege sind Wege der Freude und alle ihre Pfade sind Frieden. Dazu bemerkt er zunächst, dass nichts uns mehr anzieht als Frieden und dass in der wahren Frömmigkeit auch wahre Freude liegt. Wollen wir uns die Aussagen Henrys näher anschauen. Doch zuvor möchte ich den Bibelabschnitt lesen, der auch auf den Gottesdienstzetteln abgedruckt ist. Einmal Sprüche 8, 22 bis 30. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe. Als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten. Als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Und dann noch einmal Sprüche 3, Vers 17. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. In Sprüche 8, 22 bis 30 wird eindrucksvoll geschildert, dass die Weisheit von Anfang an bei Gott, dem Herrn, dem Schöpfer aller Dinge war. Bei der Erschaffung der Wasserquellen, vor dem Einsenken der Berge, bevor der Himmel gegründet wurde, noch ehe die Wolken oben befestigt wurden oder dem Meer seine Grenze gegeben wurde, war die Weisheit bereits bei Gott. In Vers 30 heißt es, da war ich Werkmeister bei ihm. Andere übersetzen, da war ich Liebling oder Gottesliebling. Und weiter, ich war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Auch hier ist von Wonne und Freude die Rede. Doch der Abschnitt aus Kapitel 8 soll uns nur ganz am Rande beschäftigen. Es geht vielmehr um Sprüche 3, Vers 17. In der Schlachterübersetzung, ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. In der revidierten Elberfelder Übersetzung heißt es, ihre Wege sind freundliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Henry verbindet diese Aussage zur Weisheit mit Frömmigkeit bzw. Gottesfurcht. Er sagt, solche, die denken, wie kann es sein, dass Freude in der Gottesfurcht zu finden ist, werden leicht geneigt sein zu fragen, was diese Lehre bedeutet und diese Rede hart nennen. Das Thema der heutigen Predigt lautet echte Gottesfurcht und was darunter fällt. Wer also in der Weisheit wandeln möchte, muss gottesfürchtig sein und die Wege der Frömmigkeit beschreiten. Der erste Punkt, was die Freude hindert. Heuchlern ist der Genuss dieser Freude fremd. Denn falsche Gottesfurcht kann niemals wahre Freude schenken. Es ist so, als ob jemand auf der Theaterbühne eine Rolle spielt. Die Freude des Hauses Gottes liegt nicht im äußeren Vorhof, sondern innerhalb des Vorhangs. Wenn die Weisheit in dein Herz kommt, es in Besitz nimmt, dort wohnt und wirkt, dann und nicht eher wird es sein, dass sie deiner Seele gefällt. Heuchler haben andere Dinge, deren sie sich erfreuen, nämlich die Vergnügungen der Welt, die Befriedigung der sinnlichen Lüste, die verursachen, dass die geistliche Freude ihrem Mund nicht mehr schmeckt, sodass sie keinen Gefallen mehr daran haben. Hiob fragt in Bezug auf den Heuchler, wird er an dem Allmächtigen seine Lust haben? Hiob 27, Vers 10. Nein, seine Seele findet Ruhe im Geschaffenen und kehrt nicht zu Gott, dem Schöpfer, zurück. Ein Heuchler kann aufgrund seiner verstandesmäßigen Zuneigung für kurze Zeit in der Frömmigkeit Freude finden, obwohl er nicht den geringsten Geschmack aus dem Strom der Freude Gottes gekostet hat. Es gab immer wieder Menschen, die sich daran erfreuten, die Wege Gottes zu kennen. Sie fanden darin einige anziehende Gedanken, die sie überraschten und die ihren Vorlieben entsprachen. Vielleicht als Lebenshilfe. Aber sie hatten keine Lust, darin zu wandeln. Markus 6, Vers 20. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Herodes hörte sehr angenehme Dinge in seinen Predigten, die das natürliche Gewissen wohl annehmen musste, konnte es jedoch nicht ertragen, als er von Johannes dem Täufer auf sein Fehlverhalten im Hinblick auf die Herodias hingewiesen wurde. Solche, deren Herz in ihrer Frömmigkeit nicht aufrichtig vor Gott ist, können die Freude des Umgangs mit Gott nicht schmecken. Warum ist dies so? Weil allein die Seele mit Gott redet und er sich allein an die Seele richtet. Die leibliche Übung nützt wenig. Der Dienst für Gott ist eine Last und eine Pflicht für ein nicht geheiligtes und nicht erneuertes Herz. Wer weiß, wie viele Gottesdienstbesucher es gibt, die im Grunde nur deswegen noch kommen, weil sie Angst vor der Hölle haben? Diese Menschen finden auch keine Freude im Umgang mit ihrem eigenen Gewissen oder in ihren Überlegungen, denn diese vermitteln ihnen immer wieder ein Gefühl des Unbehagens, indem sie sich wegen dem anklagen, was nicht im Einklang mit ihrem Bekenntnis steht und es Lügen straft. Deswegen ist es so, dass Heuchler jeder Frömmigkeit absagen und ihr Bekenntnis widerrufen, nachdem sie sich eine Weile damit verkleidet haben, weil diese ihnen schwerfällt und sie genug davon haben. Händler, die keine Freude an ihrem Geschäft haben, werden in der Regel nicht lange daran festhalten. Das gilt ebenso für solche, die keine Freude in ihrer Frömmigkeit finden. Wenn diese fehlt, wird der Baum nicht bewässert und deshalb wird sein Blatt bald verwelken. Der Heuchler wird Gott nicht immer anrufen. Dies sollte für uns kein Stein des Anstoßes sein. Lasst uns deshalb Acht haben und uns vor der Heuchelei hüten. Falsche Gottesfurcht hat irgendein anderes Ziel vor Augen und dient einem anderen Zweck als dem, was die Quelle wahrer Freude ist. Sie berufen sich auf die Welt und in die Welt werden sie auch gehen. Allerdings sollte der Wohlgeruch der Frömmigkeit nicht um derer Willen leiden, die diese nur vorgeben und in Wirklichkeit deren Feinde sind. Aber es ist noch möglich, dass es wahren Christen durch eigene Schuld und Torheit stark an der Freude der Frömmigkeit mangelt. So kommen wir nun noch zu einem zweiten Personenkreis, unter denen die Freude gehindert oder gemindert wird. Henry sagt: Darum sage ich, dass wahre Gottesfurcht, soweit sie ihren angemessenen Einfluss auf uns ausübt und von uns richtig verstanden und gelebt wird, sehr erfreulich ist. Und deshalb behaupten wir unbeirrt, dass die Wege der Weisheit allezeit erfreulich sind, müssen uns allerdings eingestehen, dass die Kinder der Weisheit manchmal alles andere als vergnügt sind und dadurch die Weisheit nicht rechtfertigen, wie sie es eigentlich tun müssen. Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Man kann auch übersetzen, damit sie überreiche Fülle haben. Also entweder sie wandeln nicht auf den Wegen der Weisheit, kehren sich davon ab und die Freude geht ihnen verloren. Oder was gewöhnlich geschieht, sie weigern sich, den Trost anzunehmen, den sie auf diesen Wegen finden können. Sie quälen sich mit unnötiger Angst, machen das Joch schwer, das Christus leicht gemacht hat, und können beim Herrn keine Ermutigung finden. Sie verhätscheln sich selbst und rechtfertigen dann ebenso wie Jona zu seiner Zeit ihre grundlosen Verletzungen und Ängste. Sie denken, dass es für sie gut ist, wenn sie sich selbst fürchterlich der Ängste leiden lassen, wenn sie sehr beängstigt und erschrocken würden und wenn ihre Seele sehr betrübt, ja betrübt bis zum Tod sei, wie die Seele Christi. Dagegen wollte Christus solche schreckliche Todesnot erleiden, um unsere Last leicht zu machen. Doch echte Gottesfurcht sollte dadurch nichts von ihrem guten Ruf verlieren. Auch wenn dies eine fromme Betrübnis genannt wird, kann sie besser eine abergläubische Melancholie genannt werden, die aus einer sklavischen Furcht vor Gott hervorgeht. Dabei heißt es doch in Römer 8, Vers 15 sehr überzeugend, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, also den Geist Gottes, in dem wir rufen, aber Vater. Wenn die Bekenner der Frömmigkeit in der Welt das suchen, was sie allein in Gott finden können, nämlich vollkommenes Glück, oder wenn sie in sich selber suchen, was sie allein in Christus finden können, nämlich vollkommene Gerechtigkeit, oder wenn sie auf der Erde suchen, was sie allein im Himmel haben können, nämlich vollkommene Heiligkeit, und sich dann abquälen, betrüben und wehklagen, so haben sie dies sich selbst zuzuschreiben. Warum suchen sie den Lebenden bei den Toten? Der zweite Punkt, die wahre Gottesfurcht beinhaltet Freude und Trost. Dasjenige ist lieblich, was angenehm ist, woran die Seele sich erfreut, worin sie ruht oder was sie genießen will. Wenn ein Mensch richtig eingestellt ist und nicht verdorben, findet er in der Ausübung seiner Frömmigkeit etwas, was ihm sehr viel Vergnügen schenkt und ihn zufriedenstellt. Denn die Wege der Frömmigkeit sind recht und angenehm. Sie sind nicht durch Unrecht getrübt. Die Sünde gibt vor, Freude zu schenken. Doch gerade sie ist es, die Recht in Unrecht verkehrt. Die Freude der Sünde ist bestenfalls vorübergehend. Die Freuden der Gottseligkeit sind befriedigend für unsere reinen und sinnlosen Begierden. Dies sind die Wege, auf denen wir wandeln müssen. Und wenn wir nicht so jämmerlich gefallen wären, würden wir sie auch freiwillig gehen. Sie sind recht, denn unser gerechter Herr hat sie für uns abgestellt. Nachdem er uns das Dasein als vernunftbegabte Geschöpfe gegeben hat, hat er auch die Autorität, uns ein Gesetz zu geben, das auf unser Dasein abgestimmt ist. Dies ist einmal das natürliche Gewissen eines Menschen und das geschriebene Wort Gottes. Jesaja 30, Vers 21. Dies ist der Weg, den geht. Gott hat uns nicht nur erlaubt und gestattet, auf diesem Weg zu gehen, sondern geboten und befohlen, auf ihm zu wandeln. Die Straße dieses Weges ist recht, denn sie führt direkt zu unserem großen Ziel, sowohl zum Wohlergehen hier auf Erden als auch in die Ewigkeit. Sie ist der einzige rechte Weg zur Glückseligkeit. Doch das ist nicht alles, denn die Wege sind auch lieblich. Es ist das Glück derer, die Gott fürchten, dass er sie auf diesem Wege unterweist. Sie können sicher sein, dass ihre Seele im Guten wohnen wird. Und zu Recht dürfen diejenigen im Guten wohnen, welche die unendliche Weisheit selbst haben, mittels derer sie ihren Weg wählen können, und die sie darauf leitet. Das, was nicht lieblich ist, kann zwar gut sein, und das, was lieblich ist, braucht nicht unbedingt gut zu sein, aber der Dienst für Gott ist beides. Deshalb wird die Weisheit im folgenden Vers mit dem Baum des Lebens verglichen. Der Baum der Erkenntnis war in der Tat eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum. 1. Mose 3, Vers 6. Aber das Essen davon war verboten. Darum wird Frömmigkeit ein Baum des Lebens genannt, denn dieser war nicht allein begehrenswert, sondern bis zum Eintritt der Sünde auch erlaubt. Die Wege der Frömmigkeit sind also recht und lieblich, und sie sind auch sanft und lieblich. Sie sind lieblich, ohne dass wir uns dafür mühen und anstrengen müssen. Außer den Anstrengungen und Mühen, welche die Frucht der Verdorbenheit unserer Natur sind. Denn diese widersetzt sich so sehr, dass wir Argumente benötigen, und gelobt sei Gott, wir haben gute Argumente, mit denen wir belegen können, dass der Dienst der Frömmigkeit leicht und darüber hinaus auch angenehm ist. Es wird viel weniger gesagt, als gemeint ist, wenn uns mitgeteilt wird, dass seine Gebote nicht schwer sind. Im 1. Johannesbrief zum Beispiel. Sie sind nicht nur weder schwer und noch anstößig, sondern sie sind gütig und lieblich. Jesu Joch ist leicht. Die Zürcher Bibel übersetzt Matthäus 11, Vers 30, sein Joch drückt nicht. Das hier gebrauchte Wort bedeutet mehr als drückt nicht. Es bedeutet eher lieblich und sanft. Nicht sanft wie ein Joch für unseren Nacken, wenn es so gut passt, dass es uns nicht wehtut, sondern sanft wie ein Kissen für unseren Kopf, wenn wir ermüdet und schläfrig sind. Es ist nicht nur tragbar, sondern sehr bequem. Es gibt keinen Grund zur Klage auf den Wegen Gottes. Nichts, was uns verletzen könnte. Stattdessen gibt es reichlich Grund zur Freude und zum Frohlocken. Der Weg Gottes ist nicht allein Arbeit, die nicht ermattet, sondern Arbeit, die zugleich Lohn ist. Solch ein Baum des Lebens wird uns nicht allein gegen den Wind und Sturm beschützen und uns die notwendige Nahrung geben, sondern wir werden in seinem Schatten große Lust haben. Die Wege der Frömmigkeit sind uns zum Gewinn, sie bringen keine Mühsal und keinen Verlust mit sich. Was unangenehm ist, kann dennoch nützlich sein, und was angenehm ist, kann sich später als sehr unfruchtbar oder schädlich erweisen. Welche Frucht haben Sünder von den Dingen, in denen sie jetzt Freude zu finden behaupten? Römer 6, 21. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Frömmigkeit aber bringt Freude mit sich und gereicht uns auch zum Nutzen. Die Freude der Frömmigkeit wird uns nicht teuer zu stehen kommen. Wir erleiden dadurch keinen Schaden, wenn die Rechnung ausgeglichen werden wird. Güter dieser Welt werden gewöhnlich durch Anstrengung und schwere Arbeit erlangt, die für Fleisch und Blut beschwerlich sind. Die Knechte dieser Welt mühen sich dafür ab. Sie stehen früh auf, bleiben bis spät in die Nacht auf und essen sauer erworbenes Brot, wenn sie ihren Reichtum suchen. Sie mühen sich ab und enthalten ihrer Seele das Beste vor. Die Knechte Gottes dagegen haben sogar an der Arbeit, von der sie leben und für die ihnen vergolten wird, Wohlgefallen. Psalm 127, 1 und 2 schreibt der Weisheitslehrer Salomo: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot isst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Gott ist der Geber aller guten und vollkommenen Gaben. Ohne seinen Segen ist alle eigene Anstrengung und Mühe letztendlich umsonst und sinnlos. Und alles Rühmen eigener Stärke und Fähigkeit erst recht. 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Diese Aussagen der Bibel führen jeden Einzelnen von uns tief in die Demut hinein. Wir haben nicht einen einzigen Grund, uns zu rühmen. Wir sind Empfänger der reichlichen Güte Gottes. Dieser volle Ertrag kann nur auf den Wegen der Frömmigkeit in der absoluten Abhängigkeit von ihm gefunden werden. Neben der Tatsache, dass die Übung der ernsthaften Gottseligkeit uns unserer Glückseligkeit im nächsten Leben gereichen wird, trägt auch vieles an ihr zu unserem Trost schon in diesem Leben bei. David bemerkt, dass die Herrlichkeit der Frömmigkeit darin besteht, dass nicht allein nach dem Halten, sondern in dem Halten der Gebote Gottes großer Lohn ist. Es wird gesagt, dass die Kinder Gottes singen werden von den Wegen des Herrn, und zwar als solche, die diese Wege angenehm finden. Je fester wir uns an die Regeln unserer Frömmigkeit halten, je intensiver unser Umgang mit göttlichen Dingen ist, umso mehr schauen wir mit einem Auge auf Christus und eine andere Welt. Und umso mehr Trost wird unser Herz wahrscheinlich schöpfen. Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Und je mehr du dies liebst, desto größer wird deine Freude sein. Ja, der Kirche ist verheißen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt sein, und dann wird der Friede deiner Kinder groß sein. Der Friede wird sich über sie ergießen wie ein Strom bis in Ewigkeit. Kommen wir jetzt noch zum dritten und letzten Punkt. Wahre Freude ist ein echtes Vergnügen. Zuerst einmal stellt sich uns die Frage, was wir überhaupt unter Vergnügen verstehen. Es gibt auch fälschlicherweise sogenannte Vergnügungen. Einer der alten Kirchenväter, Johannes von Damaskus, unterscheidet zwischen Vergnügungen, die eine gewisse Wahrheit in sich haben, und Vergnügungen, die uns mit einer Lüge in ihrer Rechten betrügen. Manche haben gesagt, die Schule Epikurs, die gewöhnlich dafür kritisiert und verurteilt wird, dass sie das Vergnügen zum höchsten Gut des Menschen machte, habe damit nicht sinnliche Freude, sondern die Freude des Geistes gemeint. Und wir würden dem auch durchaus zustimmen, wenn die anderen Grundthesen seiner Philosophie nicht so atheistisch und unreligiös wären. Doch wir sind uns sicher, dass es ein echtes Vergnügen ist, welches die Frömmigkeit uns schenkt. Sie ist eine Freude, die diesen Namen verdient und ihm vollkommen entspricht. Sie ist eine echte Freude. Fleischliche Weltmenschen geben vor, große Befriedigungen in den Vergnügungen der Welt und sinnlichen Genüsse zu finden. Was dies im Einzelnen auch immer sein wird. Vermeintliche Ruhe, Lebensunterhalt gesichert, Reichtum, Befriedigung anderer Art. Psalm 10, Vers 3. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Doch Salomo berichtet davon, dass das Ende der Freude Traurigkeit ist und dass selbst beim Lachen das Herz Kummer empfinden kann. Ich denke, dass es mehr christliche Fassade gibt, als wir uns vielleicht eingestehen wollen. Sowohl solche, die aus ihrem Bauch einen Gott machen, als auch solche, die aus ihrem Geld einen Gott machen, erfahren, dass ihr geistlicher Götzendienst mit einem solch unaufhörlichen Schmerz und mit solch einer nicht enden wollenden Mühsal einhergeht, dass ihre Freude bloß äußerlich ist. Unzufriedenheit über die Enttäuschung der gegenwärtigen Situation, Angst vor der Zukunft, ungezügelte Leidenschaften, die selten durch die Befriedigung der Begierde gemindert werden, und vor allem ein Schuldbewusstsein und Furcht vor dem Zorn Gottes machen deutlich, dass sie lügen, wenn sie sich ihrer Vergnügungen rühmen. Sie wollen nicht, dass die Menschen denken, sie seien über dasjenige enttäuscht, das sie doch zu ihrem Glück erwählt haben. Sie scheinen eine Freude daran zu haben, obwohl ihr Herz in Wirklichkeit, wenn es seine eigene Bosheit kennt, auch seinen eigenen Kummer kennt. Und vieles von dem Guten dieser Welt, wovon wir gesagt haben, dies wird uns erquicken, erweist sich für uns als eine Qual. Und wir werden von dem enttäuscht, was wir uns selbst am allermeisten für eine Quelle der Freude gehalten haben. Ja, solche Fremdlinge sind wir dem wahren Glück in den Dingen dieses Lebens und so oft betrügen wir uns selbst mit dem, was falsch ist, dass wir gerne jene Tage erreichen würden, von denen gesagt wird, dass sie böse sind. Und die Jahre, von denen wir sicher sagen werden, sie gefallen mir nicht. Die Freude der Frömmigkeit aber, um die es uns ja geht, ist eine wahre, wesenhafte Freude. Diese ist nicht nur einfach schön abgemalt und nicht vergoldet. Diese Kinder der Freude erben ein wirkliches Erbteil. So heißt es in Sprüche 8,21, damit ich denen, die mich lieben, also die Weisheit, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Und dann geht es anschließend unter anderem mit dem Abschnitt weiter, den ich zu Beginn der Predigt vorgelesen habe, nämlich Kapitel 8, 22 bis 30, über die Selbstoffenbarung der Weisheit und endet dann mit Vers 36, wo es heißt, wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Die Weisheit bzw. die in ihr enthaltene Freude der Frömmigkeit hat ein festes Fundament. Ihr Überbau ist stark, die Tröstungen Gottes sind nicht gering oder klein. Weltmenschen täuschen Freude vor, die sie nicht haben. Gottselige Menschen aber verbergen die Freude, die sie haben, wie derjenige, der den Schatz fand, der im Acker verborgen war. Christen haben wie ihr Herr und Meister eine Speise zu essen, welche die Welt nicht kennt. Darüber hinaus ist diese Freude eine verstandesmäßige und keine sinnliche. Es ist die Freude der Seele, nicht die der Sinne. Diese Freude der Sinne ist für den Menschen charakteristisch, also diese sinnliche Freude, doch wir teilen sie nicht mit ihm. Die Freude der Frömmigkeit ist nicht die eines rein sinnlichen Lebens, das sich aus der Befriedigung der körperlichen Sinnesorgane und Lüste speist. Nein, sie berührt die Seele, jenen Teil von uns, durch den wir mit der geistlichen Welt verbunden sind. Darum muss dies die wahre Freude des Menschen genannt werden. Die unvernünftigen Tiere haben dieselben Sinnesfreuden wie wir. Und vielleicht sind die Sinnesorgane bei manchen von ihnen erhabener und daher auch hochstehender. Auch ist ihre Freude nicht den Ermahnungen der Vernunft und des Gewissens unterworfen, wie die unsrige. Doch Gott hat den Menschen mehr Verstand gegeben als den Vögeln unter dem Himmel. Dadurch, weil er über die Tiere erhaben ist, nicht so sehr durch die Kräfte der Vernunft, als vielmehr durch die Fähigkeit zur Frömmigkeit, ist der Mensch zu einem viel vortrefflicheren Genuss bestimmt für geistliche und himmlische Freude. Als Gott den Menschen schuf, überließ er ihn nicht den Genüssen der weiten Welt mit den anderen Kreaturen, sondern begrenzte ihn für ein Paradies, ein Lustgarten, das bedeutet eben, wo er Freude finden sollte, die für ihn passend war. Dies wurde durch die Genüsse eines Gartens abgebildet, lieblich anzusehende Bäume und ihre Früchte. In Wirklichkeit war dies die Freude einer Seele, die ein Strahl göttlichen Lichtes und ein Funke göttlichen Feuers war, die von oben in ihn geblasen worden und in der das Bild und Gleichnis Gottes abgedruckt war. Wir werden das Glück, das wir verloren haben, als unsere ersten Eltern die Lust des Leibes befriedigen, nie wiederfinden, solange wir kein angemessenes Vergnügen an den Freuden haben, die der Mensch mit den Engeln teilt und keine angemessene Verachtung für die Freude, die er mit den Tieren gemeinsam hat. Die Freude der Wege der Weisheit wirkt sich in zweiter Linie auf den Körper aus und kann zu seinem Nutzen dienen. Sprüche 3, Vers 8. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Sie ist für die Seele lieblich und macht sie einem bewässerten Garten gleich. Dies sind Freuden, von denen sich ein Mensch durch die Gnade Gottes überzeugen darf und von denen er sich nicht wie von sinnlichen Vergnügungen loslösen muss. Es gibt außer der Freude der Frömmigkeit keine andere, die vorgibt, eine geistige Freude zu sein, außer der Freude der Gelehrsamkeit und der Freude der Ehre. Die Freude eines hochmütigen Menschen in seiner Ehre und in dem Ansehen, das er genießt, so so wie Herodes sich am Jubel der Volksmenge erfreute, ist nur eingebildet. Es ist eitle Ehre, keine echte Ehre. Es ist lediglich die Torheit dessen, der die Ehre empfängt, genährt durch die Torheit derer, die sie ihm erweisen. Sie verdient es nicht, eine vernünftige Freude genannt zu werden. Die Freude eines Gelehrten, losgelöst von der Frömmigkeit, ist in der Tat eine Freude der Vernunft und des Verstandes. Dies ist jedoch nur die Freude des Geistes in der Erkenntnis der Wahrheit und nicht im Genießen des Guten. Salomo, der mehr von dieser Freude kannte und mehr davon geschmeckt hatte als andere, versicherte uns aus eigener Erfahrung, dass bei viel Weisheit dieser Art auch viel Verdruss ist. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch seinen Schmerz. Prediger 1, Vers 18. Doch die Freude, die eine heilige Seele in der Erkenntnis Gottes und in der Gemeinschaft mit ihm schmeckt, ist nicht allein geistlicher Art, sondern dient auch zur Sättigung. Sie erfüllt die Seele und schenkt ihr ein Glück, das den besten Zuneigungen dienlich ist. Nicht zuletzt ist diese Freude bleibend. Wahre Freude, die den Namen Freude wirklich verdient, bleibt uns als ein Baum des Lebens erhalten und verdorrt nicht. Christus selbst hat uns diese Freude gebracht und will, dass diese Freude bleibt. Durch seine Geburt, sein irdisches Wirken und seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz hat Jesus die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Gläubige Anteil an den guten Gaben Gottes bekommt, zu denen die Freude, die frohe Botschaft gehören. Wenn Gläubige betrübt sind, dann sind sie dies nur, um mit Paulus zu sprechen, als Betrübte, aber immer fröhlich. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. 2. Korinther 2, Vers 14. Wenn eine unsterbliche Seele einen ewigen Gott zu ihrer größten Freude macht, was sollte sie dann daran hindern, sich alle Zeit zu freuen? Die Freude Christi, die er den Seinen schenkt, ist eine Freude, die niemand von ihnen wegnehmen wird. Johannes 16, Vers 22. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Dies ist der Beginn der ewigen Freude, das Unterpfand und der Vorgeschmack davon, sodass es in Wirklichkeit eine Freude für immer ist. Es gibt keine bessere Botschaft, die ich euch zu Beginn des Jahres verkündigen könnte. In den Tischreden Martin Luthers habe ich Folgendes gefunden. Einmal: Das beste Geschenk und Wesen ist ein heiteres und fröhliches Herz. Im Gesetz des Mose werden nämlich die Traurigen nicht zum Altar und Opfer zugelassen. 3. Mose 10. Und dann: Ein Christ muss ein fröhlicher Mensch sein. Wenn er es nicht ist, dann ist er vom Teufel versucht. An dem Tag, wo ich begonnen habe, die Predigt vorzubereiten, habe ich wie meistens vorher in die Losung geschaut und bin dann durch den Losungstext nochmal zusätzlich ermutigt worden, eine Predigt zu diesem Thema zu halten. Die Losung lautete: Freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott. Joel 2, 23. Amen. Und jetzt das Lied 5.